Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir fangen wie an jedem Freitag mit den Terminen des Bundeskanzlers für die nächste Woche an. Herr Mayer.
Ja, ganz herzlichen Dank. Der Blick auf die Termine des Bundeskanzlers in der nächsten Woche, die tatsächlich gut gefüllt ist. Der Bundeskanzler wird am Montag, den 13. Juli, zur Eröffnung der Adenauer School of Government an der Universität zu Köln gegen 13 Uhr eine Rede halten. Danach geht es für mehrere Termine nach Paris. Um 17 Uhr wird der Bundeskanzler an einem Treffen der Koalition der Willigen teilnehmen. Hierbei wird es um eine gemeinsame Bestandsaufnahme zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die weitere Unterstützung der Ukraine sowie die Abstimmung über Wege zu einem gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine gehen. Am Dienstag, den 14. Juli, wird der Bundeskanzler am Vormittag auf Einladung des Präsidenten Emmanuel Macron an den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag teilnehmen. Es ist für den Bundeskanzler eine persönliche Ehre, auf der Ehrentribüne an der Militärparade auf dem Champs-Élysées teilzunehmen. Zugleich senden unsere beiden Länder damit gemeinsam ein starkes Signal deutsch-französischer Freundschaft und Verbundenheit. Dann geht es zurück nach Deutschland. Der Kanzler nimmt am Abend des 14. Juli auf dem Marktplatz Ahrweiler zusammen mit dem Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, an der Gedenkveranstaltung anlässlich des 5. Jahrestags der Flutkatastrophe im Ahrtal teil. Der Bundeskanzler wird dort eine Rede halten. Die Gedenkveranstaltung ist presseöffentlich. Zuvor besuchen der Bundeskanzler und der Ministerpräsident gemeinsam in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine städtische Baumaßnahme im Kurpark, um sich über den Stand des Wiederaufbaus zu informieren. Außerdem werden sie mit jungen Ehrenamtlichen aus dem Ahrtal und Gewerbetreibenden sprechen. Am Mittwoch, den 15. Juli, tagt wie gewohnt um 10 Uhr das Bundeskabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Wie Sie möglicherweise bereits mitbekommen haben, geht es dabei in dieser Woche um das sogenannte Entlastungskabinett. Dabei geht es vorwiegend um Bürokratieabbau und Entlastung. Beide Themen bilden den Schwerpunkt dieser Kabinettssitzung. Um 13 Uhr wird sich der Bundeskanzler wie traditionell üblich vor der parlamentarischen Sommerpause hier in der Bundespressekonferenz Ihren Fragen zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik stellen. Er ist in seiner Funktion das zweite Mal hier als Bundeskanzler zu Gast. Am Donnerstag, den 16. Juli, empfängt der Bundeskanzler um 14.30 Uhr den Staatspräsidenten der Demokratischen Volksrepublik Algerien, Abdelmadjid Tebboune, im Kanzleramt. Im Vordergrund des Treffens stehen unter anderem die bilateralen Beziehungen und die Themen Wirtschaft, Energie und Rohstoffe. Für 15.30 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant, Gesundheit. Zuvor wird der algerische Staatspräsident von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Villa Borsig mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend reist der Bundeskanzler nach Nordrhein-Westfalen. Am Vorabend des deutsch-französischen Ministerrats wird er den französischen Staatspräsidenten Macron zum zweiten Mal in dieser Woche treffen. Die beiden werden kurze Pressestatements geben. Danach sind ein Delegationsgespräch sowie ein Abendessen geplant. Am Freitag, den 17. Juli, wird gegen 9 Uhr der Tag mit einer Sitzung des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats unter Leitung des Bundeskanzlers sowie des französischen Staatspräsidenten auf dem Fliegerhorst Nörvenich beginnen. Gemeinsam mit den Außen- und Verteidigungsministern werden außen- und sicherheitspolitische Themen im Vordergrund der Gespräche stehen, einschließlich Fragen der strategischen Zusammenarbeit. Parallel dazu kommen die weiteren teilnehmenden Bundesministerinnen und Minister mit ihren französischen Counterparts auf Schloss Augustusburg in Brühl zu bilateralen Gesprächen zusammen. Staatspräsident Macron wird dort gegen 11 Uhr offiziell mit militärischen Ehren begrüßt. Im Anschluss findet der deutsch-französische Ministerrat unter Leitung des Bundeskanzlers und des französischen Staatspräsidenten findet dort statt. Bei dem Treffen stehen die Themen Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit sowie gesellschaftlicher Austausch und Resilienz im Fokus. Gleichzeitig wird der Ministerrat über gemeinsame deutsch-französische Impulse für eine Reihe von Themen auf EU-Ebene beraten. Und zum Abschluss dann am Freitag ist für 15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz von Staatspräsident Macron und Bundeskanzler Merz vorgesehen. Soweit zu den Terminen in der kommenden Woche.
Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Reiseankündigung des BMZ.
Ja, vielen Dank. Ministerin Rim Alabali-Radovan wird am Montag nach Brüssel reisen. Sie wird da an der Palestine Donor Group teilnehmen, unter dem Vorsitz von EU-Kommissarin Suissa und dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mustafa. Kommt diese Gruppe am Montag zu ihrem zweiten Treffen in Brüssel zusammen. Im Zentrum stehen drei Punkte. Es geht um eine neue Initiative zur Unterstützung von Sofortmaßnahmen in Gaza, die sogenannten Early Recovery Maßnahmen. Es geht um eine Bestandsaufnahme der finanziellen Lage der palästinensischen Behörde PA und es geht um die Fortschritte bei der Umsetzung der Reformagenda der PA. Die Ministerin wird um 15.45 Uhr einen Doorstep, ein kurzes Statement geben, wozu wir dann auch eine Pressemitteilung versenden.
Vielen Dank. Ich will darauf hinweisen, dass mich folgende Themen noch erreicht haben. Das große Thema ist das Tomahawk-Thema. Dann gibt es eine Frage zur Reform, zum IFG und zum Thema VW. Dann fangen wir mit den Terminen des Bundeskanzlers. Gibt es Fragen zum Besuch bei der Adenauer School in Köln? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Besuch in Paris bei der Koalition der Willigen? Herr Rink.
Ja, Herr Mayer, vielleicht können Sie ein bisschen präzisieren, was bei dieser Koalition der Willigen jetzt nach dem NATO-Gipfel noch als neues Element dazukommen soll. Die umfassenden Finanzzusagen hat es ja da schon jetzt in Ankara gegeben. Also was sind die neuen Elemente und warum ist dieses Treffen dann überhaupt notwendig?
Ich glaube, dass es wichtig ist, Sie haben in der Tat gesagt, dass beim NATO-Gipfel natürlich auch die Ukraine ein wichtiges Thema war, aber es ist durchaus auch wichtig, gerade im derzeitigen Stand auch der Fortentwicklung des Ukraine-Krieges hier in dieser sogenannten Koalition der Willigen, die ja vor allen Dingen aus europäischen und weiteren Unterstützerinnen und Unterstützer der Ukraine besteht, hier wirklich eine gemeinsame Bestandsaufnahme vorzunehmen. Wo stehen wir und was sind auch gemeinsame Wege, die wir als Unterstützerinnen und Unterstützer der Ukraine gehen können, um die Chance und das Zeitfenster, was sich möglicherweise in der Zukunft ergeben könnte, für einen gerechten und dauerhaften Frieden, was wir als Unterstützer dazu beitragen können. Und deshalb glaube ich, ist es ein guter Moment, das auch zu vertiefen. Beim NATO-Gipfel, wie gesagt, eine Reihe von Themen auch auf der Tagesordnung. Hier jetzt klarer Fokus dann auch auf die Ukraine.
Aber können Sie noch mal präzise sagen, was die Elemente sein könnten, die da wirklich neu beschlossen werden? Also eine Bestandsaufnahme hat man ja quasi in Ankara auch schon gemacht. Also warum jetzt noch mal dieses Treffen?
Es ist ja noch mal ein anderer Kreis, der dort zusammenkommt noch mal. Und ich glaube, es kann gar nicht genug Gespräche und Austausch auch geben, gerade im Zusammenschluss der Partnerinnen und Partner der Ukraine, dieses Gespräch auch fortzusetzen. Was konkrete Outcomes angeht, konkrete Ergebnisse des Treffens, würde ich auf das Treffen selbst natürlich verweisen. Aber nochmal, nur weil ein NATO-Gipfel stattgefunden hat, ist die Diskussion für uns ja nicht beendet. Im Gegenteil, wir wollen jede Möglichkeit und jede Gelegenheit nutzen, weil es in unserem ureigensten Interesse ist, die Ukraine nicht nur langfristig zu unterstützen, dass sie standhalten kann, sondern auch Wege zu einem gerechten und dauerhaften Frieden zu finden. Das ist für die Ukraine und auch für uns Europäer besonders wichtig.
Gibt es weitere Fragen zu den Koalitionen der Willigen Treffen in Paris? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Teilnahme am Nationalfeiertag in Paris? Herr Rinke.
Ja, vielleicht insgesamt das Thema Deutschland-Frankreich. Das kann man dann vielleicht zusammenpacken mit dem Ministerrat.
Das kriegen wir mit dem Ministerrat. Das kriegen wir hin.
Fangen wir mit dem an. Gut. Ja, Herr Mayer, es gab jetzt auch gerade in den letzten Wochen doch mehrfach Berichterstattung, dass das Verhältnis zwischen Herrn Merz und Herrn Macron sehr abgekühlt sein soll. Vielleicht können Sie noch mal beschreiben, wie aus Sicht der Bundesregierung dieses Verhältnis ist. Es entwickelt sich ja insofern auch auseinander, dass Macron nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Deutschland über viele finanzielle Mittel verfügt, die in Frankreich auch für Sorgen, also gerade im Verteidigungsbereich. Wie würden Sie das Verhältnis bei der Länder- und der Staats- und Regierungschefs einschätzen?
Ich würde das als sehr gut bezeichnen. Es ist auch über die vergangenen Monate der Zusammenarbeit des Bundeskanzlers mit dem französischen Staatspräsidenten sogar noch weiter gewachsen. Und wir sehen ja auch an jeder Stelle, egal ob es um wirtschaftspolitische Fragen geht, ob es um europapolitische Fragen geht, ob es um Fragen der gemeinsamen europäischen Sicherheit geht oder ob es um die Ukraine geht, dass Deutschland und Frankreich in vielen Bereichen wirklich gemeinsame Interessen haben, dass sie auch, wenn wir die Kräfte bündeln, zwischen Deutschland und Frankreich auch stärker sind gemeinsam. Und deshalb zeigt, glaube ich, die nächste Woche ja, mit der Präsenz des Bundeskanzlers beim Nationalfeiertag, aber dann insbesondere auch beim deutsch-französischen Ministerrat, wo es ja nicht nur ein Treffen gibt zwischen dem Staatspräsidenten und dem Bundeskanzler, sondern wir in der gesamten Bandbreite auch der Arbeit der beiden Regierungen weitere Schritte vereinbaren werden, zeigt, glaube ich, wie groß unser Interesse an diesem tiefen und engen Dialog ist, den wir haben, den wir fortlaufend haben werden. Und von einer Abkühlung kann da überhaupt keine Rede sein. Im Gegenteil, das Verhältnis ist sehr, sehr gut und wir arbeiten weiter daran, dass das so bleibt. Und ich will das wirklich nochmal betonen, alle wichtigen Fragen, die uns in der Bundesregierung beschäftigen, sind am Ende auch Fragen, die in irgendeiner Form das deutsch-französische Verhältnis betreffen. Und deshalb ist dieser Austausch so intensiv und deshalb ist der Bundeskanzler, hat das als große Ehre empfunden, dass er eingeladen wurde, auch für die kommende Woche, und hat das aber auch sofort und sehr, sehr gern zugesagt.
Zusatz? Kurz nachfragen. Es gibt aber gerade, weil Sie Europapolitik erwähnen, doch massive Differenzen zwischen beiden Ländern, etwa was die künftigen Finanzen angeht. Ist es nicht so, dass Frankreich und Deutschland da eigentlich fundamental andere Vorstellungen haben, wohin sich die EU entwickeln soll?
Es ist doch völlig klar, dass wir miteinander auch sprechen über die richtigen Wege. Das ist, gehört, glaube ich, zu einer Partnerschaft dazu. Im Ziel einer wirtschaftlich starken, einem sicheren Europa besteht überhaupt kein Dissens. Und deshalb arbeiten wir gemeinsam an diesen richtigen Wegen, um das auch zu erreichen.
Herr Lange.
Herr Mayer, es gibt mindestens einen Medienbericht, wonach beide Seiten ein China-Papier vorbereiten, das auf dem Ministerrat, also Deutschland und Frankreich, ein China-Papier vorbereiten, das auf dem Ministerrat vorgestellt und verabschiedet werden soll. Können Sie das bestätigen? Und wenn ja, was steht denn in diesem Papier drin? Wessen Geistes ist dieses Papier?
Ja, Sie werden Verständnis haben, dass ich jetzt zu einzelnen möglichen Inhalten dieses Treffens hier jetzt Ihnen noch nichts darbieten kann. Dafür laufen ja auch Gespräche. Das bezieht sich jetzt allgemein auf das Treffen, dass Handelsbeziehungen und faire Handelsbeziehungen auf der Welt für unsere beiden Länder ein wichtiges Thema sind. Das ist, glaube ich, klar. Zu der spezifischen Frage habe ich hier nichts anzukündigen oder auch keine weiteren Details.
Zusatz? Versuche ich es nochmal. Vielleicht weiß auch das Wirtschaftsministerium, dass auf einem der letzten Ministerräte sind führende Ökonomen beider Länder beauftragt worden, Memos zu erstellen. Eins ging auch in Richtung China. Und der Inhalt war schon sehr spannend, weil es doch von einer weitgehenden Marktlockerung gegenüber China dort drin die Rede war. Ist das eigentlich weiter verfolgt worden? Wissen Sie da, wie da der Stand ist? Also ist dieses Papier irgendwo eingeflossen oder ist es versandet? Danke.
Zu einzelnen auf EU-Ebene diskutierten Handelsinstrumenten kann ich Ihnen keinen Stand mitteilen. Liegen mir keine Erkenntnisse vor.
Gibt es weitere Fragen zum deutsch-französischen Ministerrat? Das sehe ich nicht.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Gibt es Fragen zur Teilnahme des Bundeskanzlers an der Gedenkveranstaltung im Ahrtal? Sehe ich auch nicht. Zum Entlastungskabinett nächste Woche? Oder zum Staatsbesuch in Algerien? Zum Ahrtal. So, wo sind Sie? Da sind. Na, eine weitere.
Danke, Herr Steiner. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das dann Herr Mayer ist oder ob das Herr Kaminski eher ist, so zuständigkeitshalber. Das Ahrtal hat ja eine gewisse Historie. Da würde ich ganz gerne wissen, ob der Kanzler denn irgendetwas an Ankündigungen auch noch mitbringen kann, was denn beispielsweise den Hochwasserschutz oder die, würde ich sagen, den Katastrophenschutz in dieser Region speziell auch betrifft.
Ich will vielleicht erstmal noch einordnen zum Besuch sagen, dass die schrecklichen Bilder und die Verluste und die Schäden dieser Hochwasserkatastrophe im Ahrtal dem Bundeskanzler noch sehr präsent sind. Bei der Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Jahr 2021 sind über 180 Menschen verstorben. Dem Kanzler ist sehr bewusst, dass die Folgen dieser verheerenden Katastrophe die Bevölkerung vor Ort bis heute sehr belasten. Das hat tiefe Wunden gerissen. Das war wirklich eine Katastrophe für die ganze Region und für viele Menschen, die davon betroffen waren. Der Bund steht an der Seite der Opfer und der betroffenen Kommunen und deshalb war es dem Bundeskanzler auch ein Anliegen, dort vor Ort zu sprechen. Konkret vielleicht auch zu den Sachschäden. Das enorme Ausmaß der Sachschäden hatte sich schon unmittelbar nach der Katastrophe dann auch gezeigt. Der Bund hat unmittelbar nach der Flutkatastrophe gemeinsam mit den Ländern zunächst 800 Millionen Euro Soforthilfe und dann für den langfristigen Wiederaufbau mit dem errichteten Sondervermögen Aufbauhilfe 2021 bis zu 30 Milliarden Euro bereitgestellt. Davon sind gemäß der Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds Aufbauhilfe 2021 bis zu 28 Milliarden Euro für die Wiederaufbaumaßnahmen in den Ländern und 2 Milliarden für den Wiederaufbau der Bundesinfrastruktur. Das betrifft insbesondere Autobahnen, Schieneninfrastruktur, sind dort vorgesehen. Bislang sind aus dem Sondervermögen Mittel in Höhe von insgesamt rund 6,2 Milliarden Euro abgerufen worden. Davon gingen rund 5,2 Milliarden Euro an die Länder und knapp 1 Milliarde Euro wurde für den Wiederaufbau von Bundesinfrastruktur verwendet. Was Hochwasserhilfen angeht, sind die Länder zuständig. Das umfasst auch die Antragsverfahren, die Bewilligung und auch die Auszahlung der Hilfen an die Geschädigten. Die bewirtschafteten Ressorts stellen den Ländern die Mittel in Höhe der jeweils gemeldeten Bedarfe aus dem Sondervermögen dann auch zur Verfügung. Die Antragsfrist für dieses Sondervermögen, das ist vielleicht auch noch wichtig, ist am 30. Juni 2026 ausgelaufen. Die Behörden können aber noch bis Ende 2030 Anträge bewilligen. Das zeigt also, auch aufgelaufene Anträge können da weiterhin auch bewilligt werden, weshalb es für eine Bilanz auch der Wiederaufbaumaßnahmen vielleicht noch einen Moment zu früh ist. Aber ich hatte mit dem Hinweis auf die Termine, es ist nicht nur die Gedenkveranstaltung, sondern es wird auch konkret ein Wiederaufbauprojekt dort vor Ort besucht.
Kleine Nachfrage dazu, weil Sie die Zahlen ja jetzt auch aktiv genannt haben. Ich habe es jetzt nicht ganz genau mitgeschnitten, aber von 30 Milliarden, 6,2 Milliarden, die bislang, habe ich das richtig verstanden, abgerufen wurden. Das heißt, da gibt es noch ein gewisses Delta drin. Sie haben ja auch gerade darauf hingewiesen, dass die Antragsfrist gerade erst geendet ist. Was machen Sie denn, wenn sich herausstellt, dass diese Mittel tatsächlich real nicht gebunden sein sollten? Überlegen Sie, diese Mittel noch einmal beantragbar zu machen?
Also wie gesagt, Antragsfrist am 30. Juni ausgelaufen. Das heißt nicht, dass es keine Bewilligung mehr geben kann, sondern dass es eben auch bis Ende 2030 noch notwendig. So ein Wiederaufbau ist eben auch eine langwierige Aufgabe. Bisher ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Gelder mittelfristig weiterhin benötigt werden. Eine Öffnung des Ausbauhilfefonds für andere Zwecke beträfe zudem nicht den Bund allein, sondern in der Folge auch die solidarische Kostentragung, auch die Gesamtheit der Länder. Dementsprechend nochmal der Hinweis darauf, Antragsfrist zwar ausgelaufen, aber Bilanz können wir dann ziehen, wenn dann auch der Bewilligungszeitraum quasi abgegolten ist. Und dafür ist es noch ein Moment zu früh.
Darf ich noch einmal? Bitte. Mir geht es um einen Aspekt. Mittel werden ja entweder abgerufen, aber vorher sind sie erstmal gebunden, sobald ein Antrag darauf gestellt ist. Haben Sie eine Zahl dazu, wie viele der Mittel aus dem Fonds denn jetzt bislang gebunden sind?
Dazu liegt mir keine Zahl im Moment vor.
Dann würde ich eine Nachlieferung dazu sehr begrüßen. Vielleicht kann Herr Kaminski das aber auch schon, weiß ich.
Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich würde aber grundsätzlich gerne, weil Sie ja danach gefragt hatten, Herr Mayer hatte gerade schon erwähnt, der Katastrophenschutz ist tatsächlich Ländersache oder auch Kommunsache. Das bedeutet nicht, dass der Bund hier nicht trotzdem aktiv wird und unterstützt. Erst kürzlich wurde der Pakt für den Bevölkerungsschutz vorgestellt und ein großer Teil davon sind die massiven Investitionen auch in diesem Bereich. Der Bund unterstützt zum Beispiel mit dem THW, was natürlich dann in den Fällen, wo es notwendig ist, immer zur Verfügung steht. Und hier wird massiv investiert, aber auch in die Ausbildung und auch in die Hilfe der Ausbildung für Kommunen und Länder, damit die Bevölkerung weiß, wie im Katastrophenfall oder auch im Zivilschutzfall umgegangen wird.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es noch Fragen zum Staatsbesuch aus Algerien? Herr Höfler.
Ja, Höfler, DTS, vielen Dank. Sie haben eben gesagt, Themen Wirtschaft, Energie, Rohstoffe wird eine Rolle spielen. Könnten Sie uns nochmal auf den aktuellen Stand bringen, was da genau die Wünsche Deutschlands an Algerien sind im Bereich Rohstoffe, Energie vor allem?
Würde ich dem konkreten Termin tatsächlich an der Stelle nicht vorgreifen wollen. Bitte dafür auch um Verständnis. Ich glaube, es wird dann sicherlich Gelegenheit geben, bei der Pressekonferenz im Anschluss das noch weiter zu vertiefen. Wie gesagt, die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen sowie der Ausbau der Energie- und Rohstoffkooperationen dürfen sicherlich Themen im Gespräch sein. Das hat durchaus Fokus. Und nochmal alles Weitere dann wirklich im Anschluss an den Termin.
Migration haben Sie jetzt nicht erwähnt. Ist das auch ein Thema?
Es ist grundsätzlich denkbar, dass alle möglichen Themen, die auch in, sag ich mal, in bilateralen Verhältnissen in irgendeiner Form eine Rolle spielen, angesprochen werden können. Das kann ich von der Stelle nicht ausschließen. Nochmal, der Fokus liegt, wie gesagt, auf die Themen Wirtschaft, Energie und Rohstoffe. Alles Weitere dann im Anschluss an den Termin.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Besuch? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur Reiseankündigung des BMZ nach Brüssel, Stichwort Gaza? Sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu dem Thema Tomahawk. Und Herr Blanker, die erste Frage.
Ja, ich würde die Frage zunächst mal an Herrn Mayer stellen, weil der Kanzler ja auch mitverhandelt hat. Herr Mayer, können Sie sagen, welche Zusagen es gibt, bis wann, wie viele von den Tomahawks geliefert werden? Tomahawks.
Ja, wir haben in der Tat am Rande des NATO-Gipfels mit der US-Regierung vereinbart, dass Tomahawk-Raketen und entsprechend bodengestützte Typhoon-Launcher von uns erworben werden und in Deutschland stationiert werden können. Zugleich arbeiten wir daran, das ist immer wichtig, weil das der Zweischritt ist, auch eigene europäische Systeme zu entwickeln. Die Details dieser Vereinbarung sind zu klären. Ich kann aber auch mit aller Vorsicht darauf hinweisen, dass Fragen wie Stückzahlen, Fragen wie, wo bestimmte Dinge stationiert werden könnten, natürlich eingestufte Informationen, sicherheitsrelevante Informationen sind. Deshalb werden wir darüber, so wie es auch gängige Praxis ist, nicht informieren können.
Als Zusatzfrage will ich dann doch noch mal nachhaken. Wurden denn in den Gesprächen von den Amerikanern, vielleicht von Pete Hegseth, konkrete Daten und Zahlen genannt? Also ganz abstrakt, haben die zugesagt, ihr kriegt bis dann und dann so und so viel von den Dingern?
Ja, auch da möchte ich nicht weiter ins Detail gehen. Es ist ja etwas auch auf Ebene der Verteidigungsminister in der Tat vereinbart worden. Aber nochmal, jenseits auch der Worte, die der Bundeskanzler genannt hat, auch der Verteidigungsminister hat sich geäußert, weiter ins Detail können und wollen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehen.
Ich nehme an, Frau Dr. Nowak wird das auch nicht wollen und können.
Ja, also zu den Zeitlinien kann ich Ihnen hier noch nichts mitteilen. Und wie gesagt, da ist auch nichts weiter hinzuzufügen. Wir gehen da jetzt in die Verhandlungen und das kann ich leider nicht vorwegnehmen. Für die Stückzahlen gilt das gleichermaßen.
Herr Rinke, versuchen Sie es mal.
Ja, ich will es aber auch noch mal versuchen, Herr Mayer, denn wir haben ja durch den Iran-Krieg gesehen, dass die USA erhebliche Probleme hatten, ihre Lager wieder aufzufüllen. Und Tomahawks wurden da ja zum Beispiel auch eingesetzt. Und es war klar, auch bei Lieferungen, die dann für die Ukraine wichtig waren, dass die weit nach hinten gestellt wurden. Gibt es eine Zusicherung, eine Garantie, dass diese Tomahawks von amerikanischer Firma überhaupt geliefert werden können, angesichts der Kriegssituation, die wir ja im Iran immer noch haben?
Auch da würde ich noch mal dabei bleiben, dass wir diese Zusage für die Genehmigung für eine Beschaffung von Tomahawk-Raketen und diese bodengestützten Typhoon-Launchers dann auch zu erteilen, die haben wir begrüßt. Und das ist für uns eine wichtige Nachricht, weil sie eine Fähigkeitslücke schließt, eine ganz wichtige Fähigkeitslücke für uns schließt. Nochmal, es geht für uns um die Selbstverteidigung und dafür haben wir uns in den vergangenen Jahren auch schon in der Vorgängerregierung übrigens sehr intensiv dafür eingesetzt, dass das gelingt. Und dass es jetzt diese Vereinbarung gibt, ist für uns eine gute Nachricht.
Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, es geht ja genau darum, ob die Fähigkeitslücke tatsächlich geschlossen wird. Also es gibt die Vereinbarung, aber wenn die Tomahawks nicht geliefert werden können, dann wird die Fähigkeitslücke nicht geschlossen.
Ja, dazu möchte ich vielleicht nochmal grundsätzlich einordnen. Es ist natürlich richtig, der Tomahawk-Marschflugkörper ist geeignet, konventionell abzuschrecken, weil es eine Präzisionswaffe ist und zahlt auf die Deep Precision Strike-Fähigkeit ein. Das ist richtig, aber wir haben ja hier immer schon deutlich gemacht, dass wir das, Sie sagten einen Zweiklang, bei uns ist sogar ein Dreiklang, verfolgen, wobei wir für marktverfügbare Systeme natürlich schauen, wie wir die besorgen und wie wir die in unsere Fähigkeiten einbringen können. Das zweite ist aber auch die Entwicklung entlang der European Long Range Strike Approach, also mit der ELSA und Initiative. Und das dritte ist natürlich über die Modernisierung von Taurus zu Taurus Neo. Und all diese Anteile zahlen letztendlich ein. Wir, wie gesagt, begrüßen selbstverständlich auch diese Entscheidung, weil sie zur europäischen Verteidigung nochmal beiträgt. Deswegen ist die Tomahawk-Diskussion natürlich eine sehr, sehr wichtige, aber es ist nicht alleine die Fähigkeit, die am Ende komplett für die europäische Verteidigung zur Verfügung stehen wird.
Herr Steiner.
Ja, ich habe vielleicht einfach ein paar Dinge noch nicht ganz richtig verstanden. Vielleicht können Sie es mir einfach erklären. Ich würde gerne verstehen, auf welchem Wege die Tomahawks denn gekauft werden sollen. Es gibt ja diese beiden unterschiedlichen Beschaffungsprogramme mit den USA, also einmal gepoolt und dann einmal direkt über den Hersteller. Da würde ich gerne wissen, welcher Weg ist denn hier vorgesehen? Denn das hat ja auch Auswirkungen auf die Verfügbarkeit. Und das Zweite ist, weil Sie ELSA gerade angesprochen haben, da habe ich irgendwie den Zeitplan gar nicht mehr vor Augen. Wie ist das denn bei ELSA? Gibt es da einen konkreten Zeitplan inzwischen, wann denn ELSA verfügbar sein soll? Gleiches gilt für Taurus Neo.
Ja, also zu Ihrer zweiten Frage beginne ich vielleicht mal damit. Da ist natürlich auch der enge Austausch da. Wir stimmen uns dazu natürlich eng ab. Wir verfolgen die Initiative zusammen mit unseren britischen Partnern und jeder weiß natürlich, welche Zeitlinien gesetzt sind für eine glaubwürdige Abschreckung, nicht nur für uns hier in Deutschland, sondern im Rahmen des NATO-Fähigkeitsprofils und der europäischen Verteidigung. Eine genaue Zeitlinie, dazu möchte ich mich hier jetzt nicht äußern. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Modernisierung von Taurus zu Taurus Neo. Sie wissen, damit war der parlamentarische Raum befasst. Und hier geht es sozusagen um die Präzisierung und die Ausgestaltung. Und zu den Vertragsverhandlungen, oder es ist Teil auch der Verhandlungen und der weiteren Analyse, wie die Tomahawks sozusagen beschafft werden. Auch dazu kann ich im Moment noch nichts beitragen. Wir werden aber zu geeigneter Zeit, wenn hier Erkenntnisse vorliegen, selbstverständlich informieren.
Nur nochmal für mein Verständnis, weil ich das einfach tatsächlich nicht so eng verfolgt habe. Diese Zeiträume, über die wir jetzt bei Elsa und bei Taurus Neo sprechen, das meint aber schon dieses Jahrzehnt, oder?
Ja, Sie kennen ja, wie gesagt, die Zeitlinien, an denen wir uns orientieren und an denen sich auch die NATO orientiert. Wie gesagt, sind all diese Planungen Teil einer integrierten und kollektiven Verteidigung. Hier haben wir die Zeitlinien bereits schon genannt. Für uns ist auch unsere Verteidigungsaufstellung, alle Dinge, die wir bereits schon hier ausreichend dargelegt haben, Ende dieses Jahrzehnts, Mitte nächsten Jahrzehnts. Und daran müssen wir uns natürlich ausrichten.
Weitere Fragen? Generell noch mal dazu. Wir haben ja hier eine Grundsatzeinigung getroffen. Und die weiteren Details dieser Einigung werden dann auch konkretisiert und dann auch umgesetzt.
Gibt es weitere Fragen zum Komplex Tomahawk? Herr Regas.
Ja, ich wollte fragen zum Thema Eskalation. Klar, Herr Wadefuhl war halt bei Marco Rubio, der anscheinend abgesagt hätte, dass diese Tomahawks halt hier in Deutschland eben stationiert werden. Und etwas hat sich anscheinend hier geändert. Was hat sich anscheinend geändert bei der Situation? Und dann auch wissen, ich weiß nicht, ob Frau Noack oder Herr Mayer, ob man sich die Deeskalation irgendwie in Betracht nimmt zurzeit oder... Wenn man von der Situation in Russland eben ausgeht, wird das absolut nicht betrachtet hier in Deutschland.
Naja, ich kann gerne nochmal anfangen, dass wir natürlich in den vergangenen Monaten, wie gesagt, würde sogar sagen Jahren, eine Reihe Gespräche geführt haben auf verschiedensten Ebenen. Das betrifft Mitglieder dieser Regierung auf Ministerebene, betrifft aber auch den Bundeskanzler persönlich, betrifft auch die Ebene der nationalen Sicherheitsberater. Und diese Gespräche waren nun erfolgreich. Ja, und das ist für uns das Entscheidende. Und generell, was die Beschaffung angeht, nochmal, alles, was wir tun, auch eingebettet in die NATO, NATO als Verteidigungsbündnis, eingebettet auch in europäische Zusammenarbeit, ist am Ende, sind Schritte dahin, dass wir uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Es geht darum, dass wir den Frieden und die Freiheit hier wirklich verteidigen können. Und das ist für uns ganz, ganz entscheidend. Das heißt, auch diese Beschaffung dient am Ende unserem Schutz und dient der Verteidigung.
Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Steiner.
Ja, ich wollte nochmal einfach in dem Kontext fragen, was denn mit den Mittelstreckenraketen und deren Beschaffung oder Verfügbarkeit jetzt verabredet wurde. Gibt es dort irgendwelche konkreten Verabredungen und Zeitpläne? Also jetzt nicht Tomahawk, sondern die SM-6 und so.
Zu den Zeitplänen hatte ich mich ja gerade schon mal geäußert. Wenn wir nochmal auf ELSA eingehen, das sind ja auch verschiedene Projekte. Es geht da ja nicht um eine Variante, die dann die Lösung für alles ist. Das heißt, da gibt es auch verschiedene Zeitlinien. Deswegen ist es nicht so konkret zu beantworten.
Ich sprach jetzt eigentlich von den mal ursprünglich unter beiden angesprochenen Stationierungen in Deutschland, die ja dann zurückgeholt wurden. Diese Systeme, wird darüber weiterhin nochmal gesprochen? Gibt es dort einen neuen Stand? Was ist dort der aktuelle Stand?
Wenn Sie sich darauf beziehen, da haben wir uns ja ausführlich geäußert, dass das, wie gesagt, auch keine Überraschung für uns war. Und die genauen Zeitpläne, die obliegen den Amerikanern. Wir sind da im engen Austausch, aber da kann ich mich nicht zu äußern. Da müsste man natürlich die Amerikaner fragen.
Herr Rinke dazu.
Herr Mayer, eine industriepolitische Frage. Zwischen Amerikanern und Deutschen ist ja vereinbart worden, dass amerikanische Waffen auch künftig verstärkt in Lizenz dann in Deutschland produziert werden können. Wie ist die Regelung eigentlich beim Tomahawk? Also sind das Lieferungen aus den USA oder ist da auch vorgesehen, dass ein Teil dieser Marschflugkörper dann in Deutschland produziert werden?
Ja, auch da muss ich mich zurückziehen darauf, dass wir eine Grundsatzeinigung getroffen haben und Detailfragen, die genaue dann auch, wie das dann vonstatten gehen wird und die genauen Modalitäten dann auch weiterhin jetzt einfach zu klären sind. Ja, und trotzdem nochmal, der Bundeskanzler hat es gestern ja auch bewusst auch in seiner Regierungserklärung im Bundestag nochmal gesagt, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, ganz, ganz wichtiges Signal gewesen, dass das jetzt möglich wird und wir auch diese klare Zusage haben. Und deshalb positive Nachricht und die Konkretisierung erfolgt.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, wäre es denn das Ziel der Bundesregierung oder würde die Bundesregierung das begrüßen, weil dann einfach diese Liefersicherheit, die vorher schon Thema war, gewährleistet ist, wenn die Waffen hier produziert werden?
Da würde ich jetzt offen gesagt jetzt nicht weiter spekulieren. Nochmal, Grundsatzeinigung ist da, die Details werden geklärt.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Herr Rinke, dann sind Sie mit dem nächsten Thema, Stichwort Reformen, dran.
Ja, das ist eine Frage ans Wirtschafts- und Bauministerium zum Heizungsgesetz. Der Bundesrat wird sich damit ja heute noch beschäftigen. Es gibt zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass der VA, also Vermittlungsausschuss, noch angerufen wird. Können Sie sagen, was aus Ihrer Sicht die Folgen davon wären?
Ich spekuliere nicht, wenn was irgendwas sein sollte. Wir gehen davon aus, dass das Gebäudemodernisierungsgesetz umgesetzt wird, heute im Bundestag und Bundesrat.
Und es würde dann wann in Kraft treten? Also die einzelnen Regelungen?
Das reiche ich Ihnen nach, das stimmt, das reiche ich Ihnen nach.
Ist Ergänzung?
Ab dem nichts hinzuzufügen, nein.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema IFG und zu Herrn Höffler.
Ja, wir hatten das Thema letzten Freitag schon, die Änderung des Informationsfreiheitsgesetzes. Seitdem sind verschiedene Minister oft dazu gefragt worden, in der Regierungsbefragung an anderer Stelle. Auch die regierungstragenden Fraktionen haben sich viel dazu geäußert. Wie ist denn jetzt da der Stand in der Bundesregierung? Besteht da schon irgendwie die Bereitschaft, die Änderung vielleicht doch nicht ganz so durchzuführen, wie das auf Punkt 32 in diesem Koalitionsbeschluss geplant ist?
Sie haben es vom Prinzip gerade selbst schon beantwortet, wenn ich das so sagen darf. Also die konkrete Ausgestaltung ist Gegenstand der regierungsinternen Prozesse. Und deswegen kann ich Ihnen dazu jetzt nichts weiter sagen. Ich denke, ganz grundsätzlich ist es einfach wichtig zu betonen, dass natürlich auch das Informationsfreiheitsgesetz weiterhin oder beziehungsweise das hohe Gut des Informationsfreiheitsrechts weiterhin Bestand haben wird. Es muss halt nur angepasst werden. Und wie es angepasst wird, das ist gerade Gegenstand der internen Beratung, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen kann.
Naja, aber die Bundesdatenschutzbeauftragte sagt, es muss nicht angepasst werden. Auch Journalistenverbände, diverse andere Verbände sagen alle, es muss eigentlich überhaupt nicht geändert werden. Nochmal gefragt, ist da mittlerweile auch schon so ein bisschen Erkenntnis in der letzten Woche hinzugekommen?
Also der Beschluss der Koalition ist ja vom Prinzip, dass hier zwei Seiten in Einklang gebracht werden müssen. Und zwar einerseits natürlich das nachvollziehbare Handeln der Verwaltung, aber wir haben auch einen Anspruch an eine effiziente Verwaltung und das muss zusammengebracht werden. Und genau das ist gerade Teil der Beratung.
Weitere Fragen zum Herr Steiner?
Mache ich es mal ganz breit und sage, Herr Kaminski, was genau ist denn aus Ihrer Sicht aktuell? Ich meine, es ist ja ein Vorhaben, was ja auch schon im Koalitionsvertrag angedacht war. Was ist denn aus Ihrer Sicht als federführendes Haus dafür jetzt bislang absehbar, was man konkret mit diesem Gesetz jetzt vorhaben müsste?
Also erstmal geht es darum, dass der Zugang zu amtlichen Informationen von für identifizierte Personen, also für natürliche Personen möglich gemacht werden soll oder beziehungsweise sich darauf beziehen soll. Und da ist es wichtig, dass Sie ein berechtigtes Interesse an dieser Auskunft haben und auch, dass Sie nicht durch eine andere Regelung diese Auskunft erreichen können.
dann direkte Nachfrage dazu, weil das zu den Kritikpunkten gehört, die bereits geäußert wurden, die Sie sicherlich auch schon vernommen haben. Warum die Beschränkung auf natürliche Personen an der Stelle, beispielsweise Verlage, könnten dann eine IFG-Anfrage nicht mehr stellen?
Das lässt sich tatsächlich damit beantworten, dass ein Ziel dieser Reform ist, dass die Verwaltung effizient, dass wir einen Anspruch darauf haben, dass die Verwaltung effizient arbeitet. Und das ist einer der Wege, um das möglich zu machen.
Ich lasse den Kollegen den Raum. Wenden sich denn
gibt
jemand
es weitere müßig, Fragen zum Informationsfreiheitsgesetz? Frau Buschow.
Dann frage ich vielleicht mal. Nein, das war, glaube ich, auch in der letzten Woche. Es ist ja die Rede davon, dass einfach die Anfragen extrem gestiegen sind. Können Sie das einfach mit Zahlen mal unterlegen? Können Sie sagen, wie viele Anfragen gab es in den vergangenen Jahren nach IFG, die die Verwaltung zunehmend belasten?
Auswendig im Kopf habe ich es nicht, aber ich würde Sie da verweisen auf die Website des BMI. Das sind dann tatsächlich die Zahlen des BMI. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, wie es bei den anderen Ressorts ist. Aber dort gibt es tatsächlich Statistiken, wo Sie sich die Anzahl anschauen können.
Herr Stein.
Herr Kaminski, also nur damit die Kollegen jetzt nicht anfangen, irritiert zu sein. Also Ihr Haus fasst schon für alle in der Bundesregierung die Zahlen zusammen, für alle Anfragen, auch für den nachgeordneten Bereich. So ist es nicht, aber natürlich nicht aktuell, sondern immer nur für die vorangegangenen Jahre. Jetzt möchte ich aber dann doch nochmal die Nachfrage stellen. Ist es ein Effizienzgewinn der Verwaltung, wenn Verlage als juristische Entitäten keine IFG-Anfragen mehr stellen können? Das verstehe ich logisch noch nicht.
Die genaue Ausführung, wie gesagt, ist Teil der Beratung aktuell. Und da würde ich darum bitten, darauf vielleicht zu warten. Und danke für den Hinweis in Bezug auf die Zusammenfassung des BMI für alle anderen Ressorts. Das war mir so hier tatsächlich nicht bewusst.
Herr Höfle.
Ja, nur ganz kurz zur Klarstellung. Ist es denn das Ziel, die Zahl der Anfragen zu senken?
Es ist kein konkretes Ziel, die Zahl der Anfragen zu senken, sondern es geht tatsächlich darum, die Verwaltung auf eine Art und Weise zu entlasten und Anfragen, die von natürlichen Personen kommen und gerade auch bei Personen, die diese Informationen nicht anders erlangen können, darauf zu fokussieren.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Blank mit einem neuen Thema dran.
Ja, eine Frage an Frau Dr. Nowak nochmal. Der Spiegel meldet, dass Sie, also nicht Sie, aber das Verteidigungsministerium heute Morgen dem Auswärtigen Ausschuss mitgeteilt hätten, dass das Feldlager in Erbil im Irak geschlossen wird. Und zwar aus Gründen, weil die Amerikaner ihre Luftverteidigung und sich sowieso dort abziehen. Stimmt das?
Ich kann bestätigen, dass es da eine Unterrichtung stattgefunden hat. Es gibt, wie Sie wissen, zu jeder Mission eine Exit-Strategie und in enger Abstimmung mit unseren Partnern ist es jetzt auch vorgezeichnet. Ich möchte aber betonen, dass wir lediglich unseren Fußabdruck verringern und die wichtige Unterstützungsleistung, Beispiel für die Peschmerga, aufrechterhalten werden. Dazu wird auch ein Team aus Militärberatern bei der Botschaft verbleiben.
Aber Sie können bestätigen, dass das Feldlager, können Sie auch sagen, wie viele Kameradinnen und Kameraden dort noch tätig sind, dass das Feldlager erstmal beschlossen wird und dann quasi der Berater an die Botschaft geht.
Ja, wir nutzen das Feldlager ja nicht alleine. Das wissen Sie sicherlich aus der Berichterstattung. Und es ist an sich auch in anderen Missionen immer schon so vorgeplant gewesen, dass nach einer guten Unterstützungsleistung und Ausbildung der vor Ort befindlichen Sicherheitskräfte auch solche Bereiche übergeben werden. Das ist aber alles noch Bestandteil der konkreten Planung jetzt noch dazu, der Analysen. Und deswegen kann ich natürlich auch aus Sicherheitsgründen jetzt nicht sagen, wie viele Personen genau sich dort noch befinden. Bei solchen Entscheidungen geht es immer einher mit einer Planung, wie dann eigene Truppen wieder zurückverlegt werden. Darüber werden wir auch in geeigneter Form berichten. Allerdings kann ich Ihnen jetzt, wie gesagt, aus Gründen der Sicherheit nicht sagen, wie das vonstatten gehen wird. Und wie gesagt, weitere Ausplanungen werden wir in enger Abstimmung mit den Partnern vor Ort noch besprechen.
Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen, weil das nicht ganz verständlich war? Also die Menschen, die Deutschen, die jetzt in dem multinationalen Lager sind, die werden erstmal allerdings abgezogen. Das sieht jetzt die Entscheidung von heute vor. Oder wird das noch nachgeplant, nachgehalten? Also bleiben die erstmal da? Weil das ist ja eine zentrale Frage.
Also aktuell ist es nicht geplant, die jetzt sofort zurückzubringen. Aber wie gesagt, das wird dann die genaue Ausplanung und kein überstürzter Abzug ist das in diesem Sinne, sondern selbstverständlich wird das fein ausgeplant, in enger Abstimmung die Truppe dort zu reduzieren. Und wie gesagt, da würden wir in geeigneter Form darüber informieren. Selbstverständlich ist es für uns wichtig, wenn wir sofort eine Kenntnis von solchen Vorgängen haben, unseren parlamentarischen Raum informieren. Und das hat heute Morgen stattgefunden.
Erstmal Herr Steiner, dann nochmal Herr Blank. Herr Steiner.
Ja, Frau Nowak, dann würde ich das ganz gerne nochmal verstehen. Aber das heißt, dass die deutschen Soldaten, die vor Ort sind, dass die auch tatsächlich vor Ort in dem Lager erstmal verbleiben, soweit sie dann nicht geregelt abgezogen werden, würden die dann außerhalb des Irak verlegt oder innerhalb des Irak?
Auch das obliegt den Gründen des militärischen Schutzes, dass wir da für den Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten vor Ort nicht ausführen. Und wie gesagt, wenn Sie sich auf heute genau beziehen, dann bleiben die vor Ort. Aber es ist die Ankündigung und da gibt es eine anständige Exit-Strategie dazu. Dazu gehören logistische Maßnahmen, dazu gehören natürlich auch die personellen Planungen. Und die, sind in enger Abstimmung mit den Partnern. Und wenn das soweit ist, werden wir da auf jeden Fall auch transparent darüber informieren.
Auch wenn ich weiß, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Antwort darauf bekommen werde, Herr Mayer, zuständigkeitshalber, die BND-Residentur in Erbil, wird auch die personell verschlankt?
So nach ich in dienstlichen Tätigkeiten hier in der Regel keine Auskünfte.
Herr Blank.
Ja, jetzt möchte ich noch mal kurz nachfragen, um das richtig zu verstehen. Die Dinge, die Sie jetzt dann ausplanen, stehen im Zusammenhang mit dem Abzug der Amerikaner dort und den Möglichkeiten, die die Amerikaner zur Flugabwehr haben. Ist das richtig?
Auch dazu kann ich Ihnen weiter keine Auskunft geben über das hinaus, was ich gerade schon gesagt habe. Selbstverständlich ist das ein multinationaler Ansatz dort. Und das ist ja auch Bestandteil einer geregelten Lösung für so eine Übergabe eines Camps an die Sicherheitsbehörden vor Ort, dass man in enger Abstimmung die Fähigkeiten, die man einbringt, das ist ja ein kollektiver Ansatz, dann auch geordnet wieder zurückführt. Und da ist nicht ein Partner entscheidend, sondern alle zusammen. Und weiter habe ich da leider nichts hinzuzufügen.
Das heißt also, dass die eine Nachfrage ist ja noch möglich, dass es auch die Möglichkeit ist, dass das Lager komplett dicht gemacht wird, also alle abziehen dort?
Auch das, wie gesagt, ist eine Analyse, die wir jetzt natürlich, wie gesagt, in Abstimmung mit den Partnern vor Ort treffen müssen. Weiter kann ich dazu aktuell nicht ausführen.
Herr Steiner nochmal.
Ja, habe ich das jetzt richtig verstanden, Frau Nowak, dass die Luftverteidigungskapazitäten der maßgebliche Faktor dafür sind, dass die Bundeswehr diesen Standort nicht mehr für sicher genug für den derzeitigen Umfang hält und auch nicht in der Lage ist, selbst entsprechende Schutzmaßnahmen herbeizuführen oder über Partnernationen herbeizuführen?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, war das die Aussage vom Kollegen, nicht meine eigene. Deswegen habe ich da meine Antwort von vorhin auch nichts weiter hinzuzufügen.
Gut. Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Regass eine Frage zum Thema VW.
Ja, man hat zurzeit nicht, ich weiß nicht, ob an Herrn Mayer oder Frau Ungrad, über Arbeitsplatzkürzungen geredet. Aber klar, bei 25% der Produktionsreduktion könnte man davon ausgehen. Welche ist die Stellungnahme halt der Regierung diesbezüglich?
Soll ich anfangen? Okay, wir behalten die Entwicklung bei Volkswagen natürlich sehr aufmerksam im Blick und sind uns auch der Tragweite bewusst. Die Automobilindustrie ist eine Schlüsselindustrie von Deutschland und natürlich von großer Bedeutung für uns. Dazu stehen wir auch im engen Austausch mit der Automobilindustrie, auch unser Ministerium und unterstützen die Transformation natürlich auch innerhalb der Bundesregierung mit einem breiten Maßnahmenbündel. Dazu zählen zum Beispiel 2025 wurden 2 Maßnahmen zur steuerlichen Förderung der E-Mobilität beschlossen, die Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektroautos und beschleunigte Abschreibung von Elektrodienstwagen. Rückwirkend ab 2026 fördert die Bundesregierung den Kauf von Elektroautos durch private Haushalte. Angestrebt wird eine technologieoffene, flexible und realistische CO2-Flottenregulierung auf europäischer Ebene. Ausbau der PKW- und LKW-Ladeinfrastruktur und vieles andere mehr. Hinzu kommt, dass wir auch die Energie immer bezahlbarer machen wollen. Industriestrompreis, sage ich nur, Strompreiskompensation ist jetzt diese Woche mit der Beihilfe durchgegangen, Netzentgelte gesenkt, Stromsteuer gesenkt. Das sind die Maßnahmen, die wir der Industrie und auch der Automobilindustrie anbieten. Aber wir behalten die Situation weiter im Blick, weil das natürlich auch eine Entwicklung ist, die für Deutschland von großer Bedeutung ist.
Wenn ich nachfragen darf, in Bezug auf Kürzungen von Arbeitsplätzen, gibt es da eine Stellung von Seiten der Regierung konkret?
Es ist klar, dass Stellenabbau und mögliche Standortentscheidung bei Volkswagen ein zusätzliches Signal für den tiefgreifenden Strukturwandel in der deutschen Automobilindustrie sind. Und abseits von unternehmerischen Entscheidungen ist es deshalb zweifellos, dass jedes Unternehmen bei seinen Strategieentscheidungen Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen muss. Davon gehen wir aus.
Herr Rink.
Herr Mayer, ich hätte Sie auch ganz gerne gefragt zu dem Thema, ob der Kanzler besorgt ist angesichts der Entwicklung und ob man sich vielleicht auch direkt in Gespräche einschaltet. Also es gibt ja sowieso schon das Land Niedersachsen, was da mit involviert ist, aber da es um die Schließung von mögliche Schließung von gleich vier Standorten in Deutschland geht, ist ja vielleicht auch ein Thema, was den Kanzler interessiert.
Wir verfolgen das natürlich sehr intensiv. Sie haben aber gerade schon mit dem Hinweis auf die möglichen Schließungen darauf hingewiesen, dass die Diskussion bei Volkswagen ja auch intern derzeit ja noch läuft, so zumindest wie wir das verfolgt haben. Es sind natürlich vor allen Dingen zunächst Entscheidungen, die vor Ort die zuständigen Kräfte, Arbeitnehmer ja auch mit einer starken Rolle bei VW treffen müssen.
Und was wäre da die Hauptinteressenrichtung der Bundesregierung und des Kanzlers? Der Halt der Arbeitsplätze oder dass VW möglichst wettbewerbsfähig neu aufgestellt wird?
Für uns ist entscheidend, und ich meine, das ist ja der Schwerpunkt unserer Arbeit in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben ein großes Reformpaket ja gerade erst vorgestellt, auch für Aufschwung und Beschäftigung. In den beiden Worten steckt ja die Schwerpunktsetzung schon drin. Wir wollen einen wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland nach Jahren auch des Nullwachstums, und wir wollen vor allen Dingen in Zeiten, wo viele Menschen nicht nur bei VW, sondern auch in anderen Bereichen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen, würde ich auch klare Signale setzen, um Beschäftigung hier zu sichern und im Idealfall auch neue Beschäftigung entstehen zu lassen. Und insofern ist natürlich ein starker Wirtschaftsstandort, eine starke Automobilindustrie absolut in unserem Interesse und hat auch unseren Fokus. Was wir tun können, sind vor allen Dingen natürlich Rahmenbedingungen zu verbessern. Frau Ungrath hat gerade schon einige Dinge genannt. Ich will die nicht alle wiederholen, aber natürlich hat das etwas mit Energiekosten zu tun, die wir gesenkt haben, aber auch durch eine veränderte Energiepolitik dafür sorgen, dass sich Energie insgesamt das Angebot ausweitet, um Energiekosten dann auch zu senken und verlässlich zu machen. Es geht um Handelsbeziehungen, gerade für die exportorientierte Wirtschaft natürlich enorm wichtig. Sie wissen, dass wir große Anstrengungen unternommen haben, auch auf neuen möglichen Absatzmärkten Handelsbeziehungen zu verbessern. Es hat etwas mit Zöllen zu tun, wo wir uns stark dafür eingesetzt haben, hier zu verlässlichen Regelungen zu kommen. Aber es geht natürlich auch darum, die Nachfrage zu stärken. Ja, nehmen Sie die E-Auto-Förderung, nehmen Sie weitere Dinge bis hin zu einer Einkommensteuer, Reform, die auch die Binnenkonjunktur anregen soll. Also insofern ist die Stärke des Wirtschaftsstandorts und natürlich auch großer Industrieunternehmen, bei denen viele Mittelständler, Zulieferer etc. dann ja auch dranhängen, für uns absolut Fokus unserer Arbeit.
Bevor Herr Steiner dran ist, gibt es noch einen Hinweis.
Ja, vielleicht ganz kurz nur von unserer Seite aus, weil jetzt auch das Thema Arbeitsplätze gerade mit angesprochen worden ist. Und ich betone da auch nochmal, dass wir natürlich jetzt konkret keine laufenden Gespräche oder unternehmerischen Entscheidungen an der Stelle kommentieren. Aber wenn es um Arbeitsplätze geht, möchte ich zumindest nochmal darauf hinweisen, dass es ja auch für bestimmte Situationen bestimmte Instrumente gibt, beispielsweise der Bundesagentur für Arbeit, die jeweils in Betracht kommen könnten. Hängt natürlich immer jeweils dann von der jeweiligen Situation, den Unternehmen und den Regionen auch ab. Aber da jetzt nur mal kurz darauf hingewiesen, beispielsweise Transfermaßnahmen, Transferkurzarbeitergeld, Arbeitsmarktdrehscheiben und weil jetzt gerade auch Flexibilisierung, Dynamisierung auf dem Arbeitsmarkt angesprochen wurde, auch da gab es jetzt mit Blick auf den Koalitionsausschuss ja auch nochmal Ankündigungen und da vielleicht auch nochmal darauf hingewiesen, dass beispielsweise das Instrument der Erprobung einer Beschäftigtenperspektive also Job-to-Job-Übergänge beispielsweise noch geplant sind und in der also jetzt relativ zeitnah auch ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht wird, das SGB III-Modernisierungsgesetz, was Übergänge da erleichtern soll und die Arbeitsförderung da auch nochmal unterstützt.
Herr Schneider.
Ja, ich wollte an Herrn Stratmann meine Frage richten, denn ich wollte ganz gerne wissen, inwieweit Sie denn bereits Modelle durchgerechnet haben, wenn eben derartige Varianten in Anspruch genommen werden. Das wäre ja alles auch haushaltswirksam, unter anderem bei Ihnen, denn vieles davon ist ja gefördert aus dem Bundesetat. Also auf was stellen Sie sich denn jetzt rein finanziell ein, angesichts der Nachrichten, so wie sie sich bislang abzeichnen?
Also grundsätzlich jetzt fragen Sie natürlich nach laufenden Gesprächen und Entscheidungen und Konsequenzen, die so jetzt nicht getroffen sind. Insofern wäre das jetzt darauf bezogen dann doch erst also tatsächlich etwas hypothetisch. Was Sie jetzt gerade meinen mit haushaltswirksam, das sind ja letztendlich auch Instrumente der Bundesagentur für Arbeit. Also insofern sind das ja eben Maßnahmen und Instrumente, die aus der Arbeitslosenversicherung bezahlt werden. Und damit werden Sie, also ich müsste mich jetzt korrigieren, ich vermute, die Kollegen hören mit, aber in dem Sinne nicht haushaltswirksam, sondern Instrumente, die aus dem Haushalt der BA dann finanziert werden.
Nun besteht der Haushalt der BA ja nicht aus irgendetwas, sondern der wird ja unter anderem durch die Arbeitslosenversicherung und Ähnliches mitgefüttert. Genau der Bereich, in dem die Bundesregierung, Herr Mayer, bislang gesagt hat, da möchte sie gerne versuchen, Kostenanstiege zu vermeiden. Haben Sie das denn durchrechnen lassen in irgendeiner Form, was das bedeutet?
Also wir machen jetzt hier ein bisschen den dritten Schritt vor dem ersten, ne? Und deshalb nochmal wichtig, die Gespräche scheinen ja weiterhin zu laufen. Eine enge Sozialpartnerschaft ist, glaube ich, Markenzeichen nicht nur unserer Industrie insgesamt, sondern insbesondere der Automobilindustrie und natürlich insbesondere auch bei dem Unternehmen, über das wir gerade gesprochen haben. Und natürlich geht es jetzt darum, dort auch Entscheidungen zu treffen, die der Verantwortung der Sozialpartner dann auch gerecht werden und die in die Zukunft weisen. Ja, darum geht es. Und wie gesagt, wir sollten nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen.
Herr Rinke.
Ich wollte noch einmal ganz sicher gehen, Herr Mayer, Frau Ungrath, es finden jetzt keine direkten Gespräche des Kanzlers oder der Wirtschaftsministerin mit VW statt. Ist das richtig?
Also wir sind generell im Gespräch mit der Automobilindustrie, aber keine direkten Gespräche, nein. Kann ich Ihnen nicht, derzeit liegen mir da keine Erkenntnisse vor.
Selber für den Kanzler.
Ich habe auch nichts anzukündigen. Natürlich sind wir trotzdem mit den Protagonistinnen und Protagonisten der Industrie, der Automobilindustrie und auch des Unternehmens, das Sie jetzt gerade genannt haben, natürlich ständig im Austausch. Jetzt ein konkretes Gespräch habe ich hier nicht anzukündigen.
Gibt es weitere Fragen zum Thema VW? Herr Rinke dann nochmal.
Ist nicht nur VW, aber die Automobilindustrie, weil Sie gerade E-Autoförderung erwähnt hatten, ist da eigentlich geplant, da nochmal nachzusteuern? Weil, wenn ich es richtig sehe, E-Autoförderung ja auch chinesischen Autos zugutekommt. Das ist ja eigentlich für die Wettbewerbssituation von so einem Konzern wie VW, der da sehr engagiert ist, nicht unbedingt förderlich. Also gibt es da Überlegungen der Bundesregierung, dass man quasi eine Klausel einführt, welche ähnlich beim Dienstwagenprivileg, dass nur Autos davon profitieren können, die in Deutschland oder Europa, also der EU, gebaut werden?
Vielleicht das zuständige Ministerium bitten.
Umweltministerium. Wer will mal anfangen?
Ich könnte vielleicht kurz sozusagen was zu den Zahlen sagen. Und zwar ist es nicht so, dass sozusagen überwiegend ausländische Fahrzeuge davon profitieren. Es ist also noch zu früh, das genau zu sagen. Das liegt an dem Verhältnis sozusagen der bewilligten Anträge und der Anträge und der Bewilligung. Da sehen wir ungefähr sozusagen einen Prozentsatz von 15% und genau so viel sozusagen erstmal zur aktuellen Situation und zu möglichen Anpassungen von Förderprogrammen würde ich nochmal abgeben.
Wer fühlt sich berufen, was zur Änderung bei Förderprogrammen zu sagen?
Also wir haben ja dieses Programm aufgelegt, aus guten Gründen auch haushalterisch hinterlegt. Die ersten Meldungen, die wir bekommen haben, auch nach Antragsstart, waren ja wirklich sehr, sehr positiv. Generell auch was die E-Auto-Absatzzahlen in Deutschland angeht, glaube ich, eine positive Entwicklung. Insofern habe ich hier nichts zusätzlich anzukündigen.
Zusatz? Entschuldigung, muss ich doch nochmal nachfragen. Also es gibt ja zwei Ziele. Das eine Ziel ist, die E-Auto, also den Absatz zu fördern. Deswegen gibt es die Prämie. Das zweite Ziel ist, die deutsche und vielleicht europäische, in Klammern immer, Autoindustrie wettbewerbsfähig zu halten im Vergleich zu den steigenden Zahlen des Absatzes von chinesischen Autos in Europa, aber eben auch in Deutschland. Darauf zielte die Frage, ob vorgesehen ist, dass man angesichts dieser steigenden Zahl auch von Anträgen, die da vorliegen, für chinesische E-Autos nochmal nachsteuern will.
Wie gesagt, nochmal die Grundthese, die Sie eben genannt haben, wurde vom BMUKN ja schon ein wenig in Frage gezogen, ob das überhaupt so ist, dass deutsche und europäische Autos davon nicht profitieren. Insofern würde ich da auch nochmal auf die Zahlen verweisen.
Ja, aber das habe ich auch nicht gesagt, dass sie nicht davon profitieren. Aber dass gleichzeitig die Autos von entscheidenden Wettbewerbern angesichts einer neuen China-Strategie, die die Bundesregierung fahren will, auch mitgefördert werden mit Steuermitteln, das ist auch der entscheidende Punkt. Ist das politisch von der Bundesregierung gewünscht?
Am Ende sind ja solche Förderprogramme beispielsweise dieses natürlich auch einzupassen, auch in europäisches Recht, in andere Dinge. Nochmal, wir haben uns sehr bewusst auf diesen Weg gemacht, auch E-Autos, den Erwerb von E-Autos, insbesondere auch für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Das ist ja das Hauptziel auch dieses Förderprogramms gewesen, weil es eben für viele schwierig war, dieser Umstieg in der Vergangenheit. Und deshalb haben wir das aufgelegt. Nochmal, aus unserer Sicht, und so habe ich das BMUKN verstanden, war die erste Bilanz wirklich sehr, sehr positiv, sowohl was die Nachfrage als auch was die Wirkung angeht.
Herr Steiner
nochmal. Ja, wir haben ja das BMUKN hier sitzen. Vielleicht möchte das BMUKN selber nochmal seine Zahlen und Darstellungen erläutern.
Also zu den sozusagen Zahlen kann ich nur sagen, dass wir uns hier im Prozess befinden. Also das, Sie haben es gehört, das Förderprogramm ist wirklich sehr, sehr positiv. Es ist eine sehr hohe Zahl der Anträge, die wir bisher haben. Das geht weit sozusagen über die 65.000 liegen davor. Die werden jetzt aktuell sozusagen alle abgearbeitet und wir sind natürlich auch bemüht, sozusagen dann transparent darüber zu informieren, wer davon profitiert. Das können wir an der Stelle machen, wenn sozusagen mehr Anträge bewilligt werden. Wir haben jetzt immer schon ein bisschen verwiesen auch auf die Erkenntnisse, die wir haben, und es wurde jetzt auch mehrfach angesprochen. Also wir sehen sozusagen, dass die Förderung, dass also gerade die kleinen und mittleren Einkommen, dass da die Anteile wirklich sehr hoch sind. Insofern, genau, aus unserer Sicht ein zufriedenstellendes Programm.
Dann schiebe ich es dann doch nochmal zu Frau Ungrad rüber, weil es natürlich auch um Industriepolitik wieder geht. Ist es im Sinne der Bundesregierung, wie jetzt über die Förderung, insbesondere von, ich sag mal, kleineren Automodellen, jetzt, ich sag mal, in verstärktem Maße nicht deutsche oder nicht europäische Autohersteller von staatlichen Fördermaßnahmen profitieren?
Ich finde, dass der stellvertretende Regierungssprecher das gut erläutert hat, dem schließe ich mich an.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist jetzt Herr Jahn dran mit einem neuen Thema.
Ja, eine Frage zur Reform des BND-Gesetzes, konkret zum Referentenentwurf, der vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde, an Herrn Mayer und Herrn Kaminski. Dort heißt es in der Begründung, dass der BND im Verteidigungsspannungs- oder Zustimmungsfall auch die Befugnis hat, Zitat, die gegnerischen Angriffsfähigkeiten zu schwächen mit nötigenfalls kinetischen Mitteln. Können Sie vielleicht erläutern, was genau diese kinetischen Mittel sind, die der Bundesregierung da vorschweben? Das hat ja schon einen besonderen Klang, das Wort.
Ja, ich habe ja am Mittwoch, war die BND-Novelle auch schon Thema, da habe ich auch schon ein paar Sätze dazu gesagt. Wir befinden uns ja jetzt in einem Stand, wo dieses Gesetz und auch mehrere Gesetze, die unsere Sicherheitsbehörden betreffen, in der Ressortabstimmung sind. Das heißt, wir sind noch nicht mal bei einem Kabinettsbeschluss oder bei einem, erst recht nicht bei einem Gesetz, sondern darüber wird ja jetzt auch diskutiert. Deshalb würde ich jetzt in diesem frühen Stadium jetzt nicht einzelne Maßnahmen hier auseinandernehmen, weil, wie gesagt, dafür läuft ja jetzt auch eine Ressortabstimmung. Wenn dann Entscheidungen getroffen werden, können wir das am Einzelnen dann auch darlegen. Grundsätzlich ist natürlich so, dass sich die Sicherheitslage in Deutschland und in Europa und sicherlich auch weltweit einfach komplett verändert hat. Und deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht, unsere Sicherheitsdienste an auch die Herausforderungen dieser neuen Zeit wirklich anzupassen. Da haben wir enormen Nachholbedarf. Ich glaube, das kann man mal einmal so klar aussprechen. Und deshalb haben wir uns auf diesen Weg gemacht, den BND wirklich neu aufzustellen, auch mit diesem Gesetz, auch neue Fähigkeiten auch neue effektivere Möglichkeiten, seinen Dienst am Ende auch zu tun, hier zur Verfügung zu stellen, den gesetzlichen Rahmen dafür zu schaffen. Deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht, auch intensive Diskussionen auch im Vorfeld bereits. Und nochmal, jetzt sind wir in der Ressortabstimmung und da wird es sicherlich weitere Hinweise, Eingaben etc. geben, bis es dann zu einem endgültigen Beschluss kommt.
Herr Steiner.
Herr Mayer, finde ich jetzt ein bisschen schwierig, wenn man als BPA zuständig ist für das Kanzleramt auch, und das ist ja der Kanzleramtsgesetzentwurf für das BND-Gesetz, wenn man da nicht mehr in der Lage ist zu erläutern, warum man kinetische Mittel anstrebt. Kinetische Mittel sind ja nicht irgendwas, das ist ja wirklich Wirkmittel, das heißt die haptische Einwirkung auf physische Gegenstände und Personen. Also das ist ja nicht eine Kleinigkeit. Also erläutern Sie doch bitte mal, was ist der Gedanke dahinter? Warum muss der BND im Ausland Dinge zerstören können, Menschen auch angreifen können? Das ist es ja de facto.
Und deshalb habe ich ja gerade begründet auch auf die Frage, warum wir hier wirklich auch Veränderungen vornehmen, weil sich die Sicherheitslage massiv geändert hat. Und das betrifft ganz viele Bereiche. Sie haben jetzt einen Bereich genannt. In der Tat, der BND darf künftig auf Basis dieser Reform im Rahmen von spezifischen Gefährdungslagen aktiv einwirken, um Gefährdungen durch eine fremde Macht abzuwenden. So, das ist sozusagen dann auch ein Qualitätssprung. Und nochmal, den begründen wir mit dieser veränderten Sicherheitslage. Und deshalb ist das notwendig. Worauf ich nur hingewiesen habe, ist, dass wir auch in der Regel sonst ja hier nicht im Detail über Entwürfe diskutieren und beraten. Ja, die finden sich ja mitten in einer Ressortabstimmung. Das heißt, dieser Entwurf wird sich sicherlich auch noch weiterentwickeln. Und darauf habe ich nur hingewiesen, dass ich dann natürlich, wenn es zu einem Kabinettsbeschluss kommt, sicherlich die Details, die möglich sind. Wir befinden uns beim BND ja auch immer im Bereich der Nachrichtendienste, wo man auch mal genau schauen muss, welche Informationen wirklich geteilt werden können und welche nicht. Und deshalb habe ich nur auf die prozessualen Dinge hingewiesen. Aber nochmal, der Grund ist die veränderte Sicherheitslage und die Notwendigkeit, den BND und auch weitere Sicherheitsbehörden wie beispielsweise auch den Verfassungsschutz so auszurichten, dass unsere Sicherheit hier in Deutschland, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, auch in Zukunft gewährleistet ist.
Dann lasse ich das einmal fürs Protokoll bitte vermerken, dass Herr Mayer bereit ist, auch nach der Kabinettsfassung darüber zu sprechen und nicht dann darauf verweist, dass das dann Sache des Bundestages in der Beratung sei. Vielen Dank.
Weise ich aber fürs Protokoll darauf hin, dass ich auf dieses Spannungsfeld gerade explizit hingewiesen habe. Ja? Und das ist auch wichtig. Und trotzdem ist es ja, und das sehen Sie ja auch der BND selbst kommuniziert, durchaus auch stark darüber, was er tut, weil wir eben wirklich sehen, dass sich auch unsere Nachrichtendienste wirklich weiterentwickeln müssen. Das hat etwas einfach mit dieser veränderten Sicherheitslage in Deutschland und Europa zu tun. Das sind andere Zeiten, das sind neue Zeiten und deshalb braucht es hier auch neue Antworten.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Gibt es noch andere Fragen? Herr Linke.
Ich hätte noch eine Frage an Herrn Mayer zum Thema Hitzetote. Das RKI hat ja gestern Zahlen über die hitzebedingte Mortalität veröffentlicht, Statistische Bundesamt auch. Und man sieht, dass in dieser Woche mit den extremen Temperaturen Ende Juni doch mehrere tausend Menschen mehr gestorben sind als zuvor in den Wochen und als es normalerweise für eine Woche üblich ist. Jetzt gibt es den Vorwurf aus der Opposition, gerade von den Grünen, dass der Kanzler sich zu diesem Thema Hitze und Hitzetoten die ganze Zeit nicht geäußert habe und das Thema nicht ernst genug nimmt. Da wir jetzt wahrscheinlich die nächsten Hitzewellen vor uns haben, wollte ich fragen, ob der Kanzler, also was Sie zu dem Vorwurf sagen und ob der Kanzler plant, sich dieses Hitzethema auch zu eigen zu machen.
Also normalerweise würde ich zu Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum hier nichts sagen, aber das ist ja durchaus ein schwerwiegender Vorwurf, der da gemacht wird und deshalb möchte ich den schon in aller Klarheit auch zurückweisen. Es ist in der Tat so, dass wir uns offensichtlich mit dem Phänomen Hitze und auch den Folgen massiv beschäftigen müssen. Wir tun das nicht erst seit dem vorletzten Wochenende, sondern bereits seit Monaten und Jahren. Und das hat in der gesamten Bundesregierung eine hohe Aufmerksamkeit. Ich erspare Ihnen jetzt auf Zuständigkeiten hinzuweisen, die es in dem Bereich nun mal gibt. Aber nichtsdestotrotz begreifen wir das Thema Hitzeschutz natürlich als Gemeinschaftsaufgabe. Und deshalb stellen wir als Bund, darauf haben wir auch immer wieder hingewiesen, ja zum Beispiel auch Gelder zur Verfügung. Ich weise nur auf das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität hin, wo zum Beispiel auch Gelder für den Hitzeschutz dann auch verwendet werden können. Nochmal, wir begreifen das als Aufgabe, wo unterschiedliche Ebenen ineinander greifen. Und das ist etwas, was uns alle betrifft, ja, und was uns alle auch umtreibt und wo wir auch als Bundesregierung übrigens auch über die Seiten zum Beispiel des Gesundheitsministeriums auch transparent informieren, was jeder Einzelne vielleicht auch tun kann, um sich zu schützen in akuten Situationen. Aber natürlich geht es auch darum, die staatlichen Strukturen und Infrastrukturen so zu verändern, dass sie dem Hitzeschutz auch wirklich gewährleisten können. Es ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es wirklich sehr, sehr viele Menschen, übrigens auch uns, ja, wir sind auch Menschen, die hier oben sitzen, ganz akut betrifft.
Wenn ich mal kurz nachfragen darf, Frage zielt natürlich ein bisschen persönlicher auf den Kanzler, dass er sich nicht zu dem Thema äußert. Also ansonsten, der Umweltminister hat ja schon Stellung genommen. Ist geplant, dass er selber dieses Thema sich in Form von einer Rede, anderen Dingen annimmt?
Ja, also erstmal ich mich hier und ich glaube auch, auch Herr Cornelius auch schon als Sprecher des Bundeskanzlers ja dazu geäußert und ich kann Ihnen versichern, dass der Bundeskanzler sich intensiv mit diesem Thema auch beschäftigt und befasst.
Herr Steiner.
Herr Mayer, nur was konkrete Maßnahmen angeht, die nächste Hitzewelle scheint sich ja gerade schon anzukündigen, ja, mit wieder um die 40 Grad im Südwesten zumindest. Da würde ich gerne wissen, plant die Bundesregierung in irgendeiner Form eigene Maßnahmen zu ergreifen, sei es, was weiß ich, was das THW loszuschicken, um zu helfen, um Städte abzukühlen oder was auch immer man sich alles vorstellen kann? Oder das zweite, etwas größere daran hängende, die Frage, eine der Maßnahmen, die zum Hitzeschutz beiträgt, ist der passive Hitzeschutz, aber auch der aktive Hitzeschutz bei Gebäuden. Da würde ich ganz gerne wissen, ob es Pläne innerhalb der Bundesregierung gibt, die Hitzeschutzmaßnahmen ins überragende öffentliche Interesse zu stellen, um damit beispielsweise Probleme beim Denkmalschutz zu beseitigen.
Das war jetzt eine vielschichtige Frage, die vielleicht auch weitere Häuser betrifft, die mir da sicherlich auch noch aushelfen können. Ich will aber, da Sie nach konkreten Maßnahmen gefragt haben, das wirklich nochmal darlegen, damit das auch klar ist. Grundsätzlich ist es in Deutschland Aufgabe der Länder und Kommunen, das ist sozusagen die Arbeitsteilung, auf die wir uns verständigt haben, regional angepasste Hitzemaßnahmen und Hitzeaktionspläne zu entwickeln. Die Bundesregierung unterstützt Länder und Kommunen dabei, Menschen besser vor den Folgen extremer Hitze zu schützen. Wir unterstützen bei der Aufklärung und Vernetzung. Es gibt den Hitzeschutzplan für Gesundheit mit Hitzeschutzplänen für die Bereiche Sport, Apotheken und psychotherapeutische Praxen. Da haben wir einen besonderen Schwerpunkt gelegt. Darüber hinaus gibt es das Portal hitzeservice.de zum Beispiel, was auch zur Verfügung gestellt wird, Angebote zum speziellen Schutz spezieller Risikogruppen für ältere Menschen, für Kinder, insbesondere auch für Wohnungslose und Pflegebedürftige. Es gibt das Hitze-Monitoring des Robert-Koch-Instituts, das wir weiterentwickelt haben, um Auswirkungen von Hitzewellen besser einschätzen zu können. Zudem informiert das Portal Klima-Mensch-Gesundheit des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit, glaube ich, nachgeordnet im Bereich BMG, auch die Öffentlichkeit und auch Privatpersonen, wie gesagt, über Präventionsmaßnahmen, aber auch Fördermöglichkeiten, die es gibt. Wir unterstützen auch Städte und Gemeinden dabei, mehr Grünflächen, Schatten und Frischluftschneisen langfristig hitzeresilienter auszugestalten. Und auch auf das Sondervermögen habe ich hingewiesen. Das ist sicherlich nicht umfassend, was ich jetzt hier dargelegt habe, aber zeigt, glaube ich, dass auch wir uns diesem Thema sehr stark angenommen haben. Vielleicht möchte ein oder andere Kollege
vielleicht
oder Kollegin noch ergänzen.
Fangen wir beim BMG an.
Ich kann mich eigentlich den Aussagen von Herrn Mayer nur anschließen. Er hat das ja schon schön vorgetragen. Wir haben uns ja auch hier in den vergangenen Wochen schon mal geäußert. BMG informiert vor allem und klärt auf. Und wenn es jetzt um sowas wie Stadtentwicklung etc. geht, würde ich auf die andere Seite verweisen.
Dann versuchen wir mal beim Bau.
Genau, Stadtentwicklung ist ja auch unser Thema und wir haben natürlich da auch verschiedene Maßnahmen, die allerdings eher langfristig wirken. Also das, was Sie jetzt abgefragt haben mit kurzfristigen...
Ist das mein? Ups, wer pfeift? Irgendwo pfeift es.
Mit kurzfristigen Maßnahmen kann ich jetzt auch nicht aushelfen. Also Sie wissen ja, in der Städtebauförderung sind wir dieses Jahr ja bei 1 Milliarde. Damit werden eben auch Klima... schonende Maßnahmen oder klimaschützende Maßnahmen gefördert. Wir haben das Programm Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel. Da haben wir auch gerade erst veröffentlicht, wie viele ausgewählt wurden. Die Agenda Stadt Grün-Blau, wo es eben darum geht, mehr Grün- und Blau-Infrastruktur in die Städte zu integrieren, um eben die Städte runterzukühlen. Aber wie gesagt, das sind halt langfristige Maßnahmen. Und tatsächlich müsste ich mal nachschauen, ob es im Gebäudebereich, ob wir da noch irgendwas ihm nachreichen können. Also natürlich ist es so, bei den Neubauförderprogrammen, das wissen Sie auch, es gilt ein bestimmter Förderstandard. Das bedeutet auch, dass eben die Gebäude besonders gut gedämmt sind und eben diese Hitzeentwicklung in Gebäuden gar nicht so stattfinden kann. Aber wenn ich noch was habe, reiche ich das gerne noch nach.
Und noch das Umweltministerium.
Ja, ich würde gerne noch erwähnen, also an dieser Stelle hat ja auch sozusagen ein Sprecher unseres Hauses schon relativ viele Maßnahmen vorgestellt. Das würde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich würde aber darauf hinweisen, dass es aus unserer Sicht schon so ist. Wir haben auf die Zuständigkeiten hingewiesen, dass wir auch das Ziel haben oder bereit sind, als Bund sozusagen da mehr in die Verantwortung zu gehen und eine dauerhafte gemeinsame Finanzierung von Hitzeschutz und Klimaanpassung durch Bund und Länder zu erreichen. Dafür ist eine neue Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe nötig. Und genau, da gibt es auch intensive Gespräche mit den Ländern dazu.
Hatte BMI auch noch was zu ergänzen? Ich hatte THW als Beispiel angesprochen.
Grundsätzlich ist es die Aufgabe des THW natürlich, die Bevölkerung beim Bevölkerungsschutz beziehungsweise beim die Bevölkerung dabei zu unterstützen, in Situationen, in denen Schwierigkeiten bestehen, ganz lapidar ausgedrückt. Konkret habe ich Ihnen dazu jetzt erstmal nichts zu sagen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Gibt es noch andere Fragen? Oh, Frau Umwelt hat auch eine Nachreichung. Sehr schön.
Genau, eine Nachreichung an Rinke. Es geht um Gebäudemodernisierungsgesetz in Kraft treten, neben den üblichen Unterschriften, wenn das Gesetz jetzt durch Bundesrat und durch Bundestag durchgeht. Bis hin zum Bundespräsidenten wird es dann im Bundesgesetzblatt erscheinen und dann damit in Kraft treten. Ausnahmen sind manche Regelungen zur EPPD. Da gibt es noch ein bisschen mehr Zeit zur Vorbereitung. Die treten dann ein halbes Jahr später in Kraft. Aber grundsätzlich, wenn es im Bundesgesetzblatt steht, ist es dann in Kraft getreten.
Damit sind wir am Ende. Bedanke mich und wünsche ein schönes Wochenende und hoffentlich nicht zu heiß.